Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, bei mir ist die Vorfreude natürlich extrem groß. Jetzt mein erstes Turnier mit der Nationalmannschaft zu spielen. Es wäre natürlich wunderschön, wenn Fans im Stadion wären, Zuschauer da wären. Ich glaube, man hat jetzt vielleicht aus meiner Sicht beim Zuschauen der Champions League gesehen, was die Stimmung da angeht, dass es natürlich umso schöner ist, wenn Leute da sind, wenn Fans im Stadion sind, die uns auch ein Stück weit tragen natürlich. Und deswegen wäre es das Beste, wenn das gelingen würde. Mir geht es jetzt im Moment gut. Ich habe die Erkrankung auch gut überstanden. Ich hoffe natürlich, dass keine Spätfolgen kommen.
Für alle Fans, die neben den Spielen der EM 2020 einen Blick in die 11 Austragungsländer werfen wollen und viele spannende Themen jenseits der Stadien entdecken wollen, gibt die DFB-Kulturstiftung den Reiseführer durch die europäische Fußballkultur 2021 heraus. Konzeptioniert und redaktionell umgesetzt wird die Publikation vom Journalistennetzwerk N-Ost. Neben Jakob, der für die englische Version hauptverantwortlich ist, hat Nick die deutschsprachige Variante maßgeblich mitgestaltet. Im Podcast wollen wir mit ihm über den wunderbaren Reiseführer und eine ganz besondere EM sprechen. Zuerst Servus Nick, und wie groß ist deine Vorfreude auf das bevorstehende Fußballturnier quer durch Europa und mit einzelnen Ausflügen sogar nach Asien?
Ja, hi Dani. Meine Vorfreude ist durch die Mitarbeit an dem Heimspielereiseführer definitiv größer geworden. Ich hatte am Anfang auch, wie glaube ich so viele, ein bisschen gefremdelt mit diesem seltsamen Turnier, kann dem jetzt aber aus zwei Gründen immer mehr abgewinnen. Zum einen passt es einfach vom Timing, weil jetzt die Zuschauer zurückkehren und ich mich auch als Fußballfan einfach wieder darauf freue, auf Fußball mit Fans, also auf richtigen Fußball. Zum zweiten finde ich doch die Idee, dass so kleine Verbände, Ungarn, Rumänien und so weiter, auch das Gastgeberrecht haben, was ihnen sonst nicht geblüht hätte, doch auch charmant.
Ich möchte ganz kurz den Hörerinnen dich vorstellen. Geboren in den 80ern in der Sowjetunion, in den 90ern bist du mit deinen Eltern nach Deutschland umgezogen, bist jetzt als freier Journalist für den Tagesspiegel, 11 Freunde, Zeit Online unterwegs, hast den Deutschen Reporterpreis 2015 gewonnen, bist nominiert worden für den Axel Springer und Henry Nannenpreis und bist beruflich und privat oft in Osteuropa unterwegs und bist auf den Lesebühnen Deutschlands zu Hause. Zutreffend, und habe ich was Wichtiges vergessen?
Nö, das kann man schon alle so sagen. Lesebühnen ist jetzt schon ein bisschen her. Mache ich gerade aktuell zwar nicht, aber könnte man mal wieder. Nee, ist alles richtig. Und deswegen, ich habe halt diesen Osteuropa-Bezug und gerade deswegen, ja, sowohl biografisch als auch beruflich. Und gerade deswegen finde ich es auch ja so schön, dass dieses Turnier doch mal sich geweitet hat. Natürlich gab es schon Polen und die Ukraine als Gastgeber, aber jetzt nicht nur Osteuropa, zum Beispiel aber auch Finnland, ja, was natürlich politisch zu Westeuropa gezählt wird, geografisch aber eher im Osten, Nordosten liegt. Dass solche Mannschaften jetzt dabei sein können, ist natürlich auch das Spannende, finde ich da. Ne? Es sind neue Gastgeber, neue Länder, die mitspielen, die auch wieder vielleicht Fans mitbringen, die wie bei einstmals die Isländer ja wieder Maßstäbe setzen können. Es geht ja nicht immer nur um das schönste Tor, und ich glaube, da kann das Turnier auch einiges liefern.
Eine Meisterschaft eben in ganz Europa mit einer kleinen Ausnahme, die außerhalb Europa liegt. Da kommen wir gleich auf das Thema noch. Aber du hast gesagt, du hast den Osteuropa-Bezug, aber du hast auch den Fußballbezug. Du bist Fan eines Vereins, richtig?
Absolut. Ich bin Fan von Borussia Dortmund, was daran liegt, dass ich 10 Jahre lang im Ruhrgebiet gelebt habe, exakt zwischen Gelsenkirchen und Dortmund. Und ja, da musste man sich entscheiden. Die Dortmunder waren mir doch einen Ticken sympathischer als die arg aufgebrachten Schalker, so habe ich sie damals empfunden. Und dann bin ich mit 10 Jahren Dortmund-Fan geworden. Und bin das durch alle Höhen und Tiefen auch geblieben.
Und so, du bist Autor vieler wunderbarer Bücher außerhalb des Fußballs, aber die Heimspiele sind nicht dein erstes Projekt im Fußball. Du hast dich auch in der Reihe der Fußballfibel verewigt.
Ja, ich habe die Borussia Dortmund Fanfibel geschrieben, gemeinsam mit Eva Kienholz. Wir haben uns die Frage gestellt, was heißt es heute überhaupt, Fan zu sein? Und ich dann als eher alter Fan, nicht vom vielleicht Gesamtalter alt, aber halt seit ich 10 bin und Eva erst seit einigen Jahren. Wie es doch ist, heutzutage Fan zu sein, weil ich empfinde es schon so, dass man sich eigentlich schwer tut, sich wirklich irgendwie einem Verein, einer Partei, einer Gemeinschaft anzuschließen. Man ist doch sehr individualistisch unterwegs. Das würde ich jetzt für mich grundsätzlich auch behaupten. Aber beim Fußball ist es doch eher so, dass ich da die Gemeinschaft suche und der Fußball ist da schon irgendwie ein persönlicher Anachronismus, eine Ausnahme und ja, eine schöne Erscheinung auch in meinem Leben.
Ich würde einfach mal unterstellen, dass dich Frank Willmann für die Fibel gewonnen hat und ihr gemeinsam ein Hobby habt, die Fußballautoren-Nationalmannschaft. Ist das richtig?
Absolut, ja. Wir spielen jede Woche auch mit Frank Willmann, der jetzt allerdings schon mehr, der Ehrenpräsident der Autoren-Nationalmannschaft ist. Genau, die Autoren-Nationalmannschaft sind einfach Autoren, überwiegend Buchautoren, einige Journalisten, die sich jede Woche zum Fußballspielen treffen und manchmal auch tolle Auslandsreisen mit Spielen gegen die Autorenmannschaften von Norwegen, Finnland, Slowenien und Österreich und wen auch immer austragen. Und das ist auf jeden Fall natürlich schon so ein Verbund, wo sowohl das geschriebene Wort als auch der geflogene Ball zueinander finden im besten Fall. Und daraus sind auch schon viele Bücher, auch welche mit Fußballbezug entstanden, ja.
Welche ist deine Position?
Ich bin Stürmer.
Neben dem Fußball im Ruhrgebiet verfolgst du auch den Fußball in deinem Geburtsland? Bist du da, ja, gerade was so europäische Turniere angeht, voller Emotionen oder spielt das für dich jetzt eher eine untergeordnete Rolle?
Ja, doch, ich muss schon sagen, also ich glaube, auch da ist der Sport, aber natürlich bei mir vor allen Dingen der Fußball schon so der größte Anker, den ich überhaupt sowohl zu meinem Geburtsland Russland habe, als auch grundsätzlich zu dieser Idee, einer Nation zuzujubeln. Ne? Weil ich meine, ich glaube, gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich das teilweise eher sehr schwierig empfunden, diese Länderstatistiken, als wäre das so ein ewiger Medaillenspiegel, wer hat die wenigsten Ansteckungen, wer hat die meisten Impfraten und das alles immer die Nation als Bezugsgröße, also da hadere ich sehr mit und ich muss schon sagen, national ist es vielleicht nicht zu erklären, ja, aber tatsächlich ist bei mir so, sowohl in Bezug auf Deutschland als auch auf Russland, wenn dann die Nationalmannschaft des jeweiligen Landes spielt, dann fieber ich auch schon richtig mit, auch schon nicht nur ein bisschen und wie gesagt, ja, ich glaube, national ist es nicht zu erklären, es ist doch irgendwie so ein Bezugsrahmen, der sich wahrscheinlich aus der Kindheit nochmal entwickelt hat und der jetzt einfach nicht geht, auch wenn man vielleicht jetzt intellektuell damit hadert.
Und da hast du ja den perfekten Übergang zu dem Buch Heimspiele. Bereits zur EM in Frankreich 2016 gab es dieses Buch oder so ein Turnierbegleiter unter dem Namen Der unbekannte Nachbar. Und zur WM 2018 in Russland war es dann Doppelpass mit Russland, der sich jeweils mit der Fußballkultur der jeweiligen Gastgeber beschäftigte. Ich weiß nicht, ob du bei den ersten beiden Ausgaben dabei warst. Weißt du, wer den Anstoß für so eine Buchreihe gab?
Ich war bei der Ausgabe davor, habe ich ein kleines Textchen beigesteuert. Ansonsten redaktionell war ich nicht beteiligt. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wer den Anstoß gegeben hat. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das Ganze aus der DFB-Kulturstiftung herauskommt. Ob da jetzt jemand anders noch die Idee hatte, weiß ich gerade nicht. Die erste und das dann in Zusammenarbeit mit N-Ost entwickelt und umgesetzt wird. Und das sind sozusagen auch die entscheidenden beiden Namen, die es zu nennen gilt. In dem Bezug, grundsätzlich, es war, glaube ich, schon von Anfang an die Idee, eine Reiseführer durch die Fußballkultur zu schreiben. Jetzt war es zum Beispiel bei Russland noch viel mehr so, das ist ein wirklicher Reiseführer im Sinne von, man hat ihn in der Tasche, wenn man durchs Land reist, konzipiert war. Diesmal ist es, würde ich sagen, eher ein intellektueller oder textlicher Reiseführer, da ja niemand gerade von Fans erwartet oder eher hofft, dass keine Fans jetzt durch möglichst viele Länder reisen in Pandemiezeiten, ist ja auch nach wie vor nicht so ohne weiteres alles möglich, gerade mit den reduzierten Kapazitäten in den Stadien. Das heißt, das Wort Reiseführer steht da noch, das Konzept hat sich aber etwas gewandelt.
Dann nochmal zu den zwei Organisatoren, die DFB Kulturstiftung Stiftung, ja, wie der Name sagt, eine Kulturstiftung des DFB. Weißt du, was die Aufgaben dieser Organisation sind? Mir fallen sie auf rund um Filmfestival. Man hat verschiedene Kulturveranstaltungen.
Ja, genau. Also ich glaube, die DFB Kulturstiftung ist genau, das könnte wahrscheinlich oder selbstverständlich die Macher und MacherInnen der Kulturstiftung besser sagen. Aber ich glaube, die arbeitet einfach an der Schnittstelle zwischen dem Fußball eben und allen kulturellen und gesellschaftlichen Belangen, die da so drumherum eine Rolle spielen. Genau, ob das jetzt Buchpublikationen sind, Filmfeste, auch einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse. Also ich glaube, das ist ein ganz vielfältiges Aufgabengebiet, dass diese Stiftung, obwohl das jetzt kein riesiger Verein ist, beackert. Genau, und N-Ost ist ein Journalistennetzwerk, das sich überwiegend Osteuropa widmet, aber in dem Fall, ja, das Heft hat jetzt nicht irgendwie einen speziellen Osteuropa-Touch, sondern es behandelt schon alle Teilnehmer und Gastgeberländer gleich. Genau, das ist jetzt ein Turnier, was sowohl Ost als auch West, würde ich sagen, gleichermaßen tangiert.
Und der dritte Partner ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Über deren Online-Shop kann das Buch direkt nach Hause bestellt werden. Ich kann euch das nur dringend ans Herz legen. Eine wunderbare Lektüre, und sie kostet im Prinzip nichts, sondern nur eine Bereitstellungspauschale von 1,50 Euro, was niemals den Wert dieses Buches deckt, sondern tatsächlich eine Bereitstellungspauschale ist, vielleicht auch verhindern soll, dass da wie wild einfach bestellt wird. Ich kann das euch nur ganz, ganz dringend ans Herz legen. Du, Nick, hast das Vorwort geschrieben, und ich nehme an, dass du eine Art koordinierende Rolle auch übernommen hast bei der Erstellung des Buches.
Ja, genau. Also ich war halt der Redakteur, könnte man sagen. Wir haben ja auf Deutsch und auf Englisch das Heft gemacht. Und genau, Jacob hat auf Englisch die Texte redaktiert und ich habe auf Deutsch eben die Texte, ja, redigiert, bearbeitet, auch vorher ausgewählt, überlegt, in welche Richtung das sozusagen gehen könnte, und dann entsprechende Autoren gesucht. Ja, das war meine Aufgabe. Genau, ich habe noch das Interview mit Wolfram Eilenberger geführt, dann diverse Kleinigkeiten, was so redaktionelle Aufgaben eben sind, ja, drumherum auch noch geleistet. Genau, das waren die Dinge.
Aber das dürfte durchaus eine Herausforderung gewesen sein, denn du hast eine Koordination von Journalisten, Fotografen, Grafikern aus ganz verschiedenen Ländern herstellen müssen. Das war sicherlich nicht immer ganz einfach.
Nee, das war tatsächlich nicht einfach, aber da hatte ich natürlich auch, ja, das Glück, dass ich das natürlich nicht allein gemacht habe, sondern zum Beispiel für die Fotosachen hat Stefan Günther von N-Ost verantwortlich gezeichnet. Da hat er die Koordination übernommen. Dann hatten wir auch einen Layouter, Grafiker und so weiter. Das heißt, ich konnte mich da wirklich mehr auf das geschriebene Wort, wirklich Wort, konzentrieren. Und das war natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil wir wirklich den Anspruch hatten, Texte aus ganz Europa zu bestellen. Wir haben auch am Ende Texte aus 11 Ländern, also Autoren aus 11 verschiedenen Ländern. Das ist gelungen, war tatsächlich aber manchmal eine Herausforderung, auch sprachlich, weil die Leute es mussten oft Englisch oder Deutsch abgeben, jetzt gerade haben, wollten aber einige natürlich selbstverständlich in ihrer Landessprache schreiben, dann mussten die Texte mehrfach übersetzt werden, da hofft man dann auch immer, dass nicht nach der Übersetzung eines Textes am Ende irgendwas anderes dasteht, als das, was am Anfang intendiert war. Ich denke und hoffe aber, das ist gelungen, und ja, auch die verschiedenen journalistischen Traditionen, Stichwort zum Beispiel in Deutschland, trennt man ja schon, glaube ich, sauber zwischen verschiedenen Textsorten, ob das jetzt eher eine Reportage ist, ein Bericht, ein Kommentar und so weiter. In anderen Ländern sind diese Grenzen einfach ein bisschen anders gesetzt oder aufgeweicht. Das muss jetzt nicht gut oder schlecht sein, das ist dann einfach so. Aber ich glaube, da konnten wir am Ende ganz gut das Ganze austarieren.
Du hast gesagt, es gibt diese englischsprachige Variante, die Jacob maßgeblich mitgestaltet hat. Was war der Hintergrund dafür? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es diesen Reiseführer in zwei Sprachen gibt. Hatte das was mit dem besonderen Art und des Turniers in diesem Jahr zu tun?
Ja, vielleicht auch, aber grundsätzlich ist das dieses Ding, ne? Sender und Empfänger. Also wir, klar, wir wollten Autoren aus ganz Europa schreiben lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt will man vielleicht auch das ganz Europa, ist jetzt ein sehr großes Wort, aber dass Menschen aus verschiedenen Ländern die Chance haben, das Produkt wahrzunehmen, was, wenn man jetzt nur auf Deutsch schreibt, natürlich schwierig ist. Und deswegen englische Ausgabe, die ist jetzt natürlich auch explizit nicht irgendwie für England, Wales, Schottland oder so gedacht, sondern wirklich eher, damit Leute auch aus anderen europäischen Ländern die Chance haben, die vielleicht des Englischen mächtig sind und des Deutschen nicht, das Ganze wahrzunehmen. Und klar hat es damit auch zu tun, dass es jetzt ein sehr, sehr international ausgerichtetes Turnier, viel mehr noch als sonst, wo es einen Gastgeber gibt. Und da haben wir einfach gedacht, das macht Sinn, wenn man auch international wirken kann.
Das Besondere dieses Turniers ist ja, dass die Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 stattfindet. Der Gedanke ist zum 60-jährigen Jubiläum, nun ist das 61-jährige, dass man eine dezentrale EM durchführt. Den Vorschlag hatte Michael Platini, er taucht auch, wird auch in eurem Buch gewürdigt. Du hast vorhin schon gesagt, dass du dich mit dem immer mehr anfreunden kannst. Nun gibt es trotzdem sehr, sehr viel kritische Stimmen, auch heute wieder gerade im MDR, wo sehr kritisch über diese Europameisterschaft berichtet wird. Wenn ich dich frage, also dieser Gedanke zu sagen, wir wollen das Europa auch im Sport zusammenzuführen und wir haben zwar trotzdem einen Wettkampf, wo einzelne Nationen punkten wollen, besser sein wollen als die anderen und das ist in dem Rahmen auch alles verständlich, aber wir wollen das gemeinsame Europa mit dieser EM würdigen. Du kannst dich diesem Gedanken sehr nähern, oder?
Ich kann mich diesem Gedanken schon nähern. Das heißt auch nicht, dass ich, ich bin 38, jetzt schon ein paar Jährchen Fußballfan und auch teilweise schon extrem abgeturnt von Entwicklung des Fußballgeschäfts, sowohl den allgemeinen Stichwort Kommerzialisierung als auch jetzt den speziellen, auch das zum Beispiel, dass es immer mehr Länder werden müssen, die bei einem Turnier mitmachen, immer mehr Gastgeberländer. Das heißt, ich bin da jetzt keinesfalls einfach ein glühender Verfechter. Ich glaube aber zum Beispiel gerade jetzt dieses Turnier, das jetzt ohnehin in einer Zeit stattfindet, wo man nicht gewollt hätte, dass ganz Europa sich in den Flieger setzt und gemeinsam nach Bulgarien, Deutschland oder Frankreich fliegt, weil das eben nicht erwünscht ist, gerade aus vernünftigen Gründen, kommt es vielleicht timingmäßig tatsächlich einfach ganz gelegen, dass man sagt, es können sich jetzt aber auch Menschen in verschiedenen Ländern daran erfreuen. Es findet ja Gott sei Dank irgendwie trotzdem noch mit Menschen, für Menschen statt. Ja, es wurden jetzt nicht alle europäischen Fußballspieler kollektiv auf einen Flugzeugträger geflogen und können dann sich dann da duellieren und man darf das im Fernsehen anschauen, was jetzt irgendwie schon so eine komplett entörtlichte Variante gewesen wäre. Das heißt, waren mir für kleine, kompakte Turniere mit Turnierstimmung lieber, würde ich sagen, ja, schon, wenn ich ehrlich bin. Aber unter den gegebenen Umständen ist das jetzt nicht die schlechteste Variante, was gerade passiert.
Eine allzu globale Idee lautet ein Kapitel, in dem die Entwicklung der Vereine und die wirtschaftliche Situation oder auch Abhängigkeit in Italien beleuchtet wird, weil wir gerade bei dem Thema sind, auch der verschiedenen Entwicklungen im Fußball, die in den vergangenen Monaten für Unruhe sorgten. Kannst du die Hörerinnen in diesen Teil des Buches kurz mitnehmen?
Ja, gerne. Also das ist ein Artikel, der finde ich ziemlich schön unserem Anspruch gerecht wird, eigentlich die fußballerischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen miteinander zu verknüpfen und aufzuzeigen. Und was in dem Artikel vor allen Dingen zum Vorschein kommt, ist, dass seit der Finanzkrise 2008 eigentlich schon eine ja ganz starke Kaufwelle über den Fußball drüber gerollt ist. Da am Beispiel jetzt südeuropäischer Vereine, die ganz oft von asiatischen, arabischen, teilweise US-amerikanischen Investoren aufgekauft wurden, die natürlich ganz andere Prinzipien oder Ideen mit diesen Vereinen haben. Auch früher haben in Italien Fußballvereine ja schon immer sehr stark mit großen Firmen zusammengearbeitet, haben denen gehört. Aber dann war das üblicherweise ja die größte Firma in der Region. Dann war es Fiat, dann waren es andere. Das heißt, die hatten natürlich eine ganz andere Verortung. Und durch diese Finanzkrise hat eigentlich das stattgefunden, was wir ja dieses allzu globale Spiel genannt haben. Es ist dann teilweise wichtiger geworden, dass die Spiele in Südeuropa zu einer Zeit laufen, damit man sie in China vernünftig anschauen kann. Das passiert auch in der Premier League und nicht mehr so sehr für den lokalen Fan. Und ein Stück weit haben das ja Leute vielleicht erstmal auch noch mitgemacht, weil sie gesehen haben, okay, dann dafür ist mein Verein konkurrenzfähig, dafür gibt es vielleicht ein neues, nettes Stadion und so weiter. Nur funktioniert sehr oft nicht, wie so oft, ne? Also Kapitalismus ist eine tolle Idee, funktioniert oft nur leider nicht. Gerade in Italien zum Beispiel, da haben eigentlich außer Juventus Turin spielen die ganzen Vereine nach wie vor in den Stadien, die aussehen wie 1975. Also es ist, das sind so Sachen, die sehr, sehr oft nicht aufgehen und die jetzt am Ende vielleicht wirklich in so eine Entwicklung wie dann die Super League münden könnten, auch wenn sie vorläufig abgewehrt ist, aber es ist ja noch längst nicht insgesamt vom Tisch, wo es dann überhaupt der Fan vor Ort quasi keine Rolle mehr spielt und Finanzkonglomerate gegeneinander ja ihre Fußballroboter antreten lassen, ja, so als mögliches Negativbeispiel.
Wer hat dieses Kapitel geschrieben?
Dieses Kapitel hat ein italienischer, also ein in Italien beheimateter, so muss man sagen, Autor geschrieben, der ja sich sehr auch stark für Fanbelange interessiert und einsetzt und der hat der dann eine große Kenntnis von hat.
Baku ist eine der größten Überraschungen der EM hinsichtlich der Spielortvorgabe. 3 Vorrundenspiele und das Viertelfinale werden in der Hauptstadt Aserbaidschans stattfinden. Eine Abgeordnete der Grünen im Europaparlament bezeichnete das dort als gruselige Autokratie. Klar ist, dass der aserbaidschanische Ölkonzern sehr häufig im weltweiten Sport als Sponsor auftritt. Oft wird auch von Sportwashing gesprochen. Habt ihr das auch im Buch aufgenommen und gibt es dazu eine kritische Würdigung, weil das ist ja letztendlich auch eine Chance, so ein Turnier sich damit auch zu beschäftigen.
Absolut. Also wir haben einen Text aus und über Aserbaidschan geschrieben von Azoge Bulla und sie hat ist eine Autorin, die mittlerweile auch aufgrund ihrer kritischen Position in Istanbul lebt. Sie hat nochmal speziell sich diesem Thema Sportswashing gewidmet, die eigentlich durch die ganz vielen verschiedenen Sportveranstaltungen ein positives Image dieser Autokratie erzielt werden soll. Es ist ja definitiv so, dass dieses Sportwashing stattfindet. Natürlich wollen auch in Westeuropa Politiker durch Sportveranstaltungen gut dastehen. Jetzt gibt es aber immerhin da noch eine, sagen wir so, eine Teilhabemöglichkeit oder auch eine Möglichkeit, der Leute Nein zu sagen. Und da sieht man ja, glaube ich, sehr gut auch an den Volksentscheiden oder Umfragen, die es gab bezüglich Olympischer Spiele, die dann auch abgelehnt wurden. Und ich glaube schon, also ich weiß jetzt nicht, ob ich per se jegliche Olympischen Spiele ablehnen würde, aber ich finde es gut, dass die Leute die Möglichkeit dazu haben. Die haben die natürlich jetzt in Aserbaidschan nicht. Und das ist schon nochmal dieses geschlossene quasi Konzept des Sportswashing aufzuzeigen, war uns auch ganz wichtig. Was ich natürlich trotzdem mich frage oder denke, klar, jetzt wird es auch in Aserbaidschan ganz normale Fußballfans geben, die sich einfach nur auf dieses Turnier freuen. Auch die dürfen ja nicht zu kurz kommen oder auch die haben ein Recht vielleicht darauf, irgendwann mal ein Fußballspiel in ihrer Stadt zu sehen. Also es ist eine ambivalente Entwicklung, ganz klar.
Nordmazedonien und Finnland, du hast es zumindest in Bezug auf Finnland schon angesprochen, sind beide zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft und so wird auf jeden Fall ein neues Kapitel in der Sportgeschichte aufgeschlagen. Habt ihr die beiden Hoffnungsträger auch im Buch gewürdigt?
Wir haben es tatsächlich nur zu Finnland einen Text geschafft. Liegt natürlich auch am Platz, also auch bei so vielen Ländern, die mitmachen, so vielen, die ausrichten, ja, schafft man es tatsächlich nicht, zu allen einen Text zu haben. Und bei den Finnen ist es ja, ich glaube, da ist so ein bisschen das Stichwort Fans einfach wichtig, weil es freuen sich alle auf diese, glaube ich, Fans, die nochmal eine Fankultur hineinbringen, die nicht so sehr davon lebt, nur jetzt die Siege der eigenen Mannschaft zu feiern, sondern die so einen ja übergeordneten Spirit, glaube ich, in dieses Turnier bringen kann, dem man das zumindest zutraut, von dem, wie sie sich vorher verhalten haben. Natürlich ist das jetzt ein bisschen eine idealisierte Sicht. Mal gucken, ob es überhaupt dazu kommt. Aber ich glaube schon, dass man ja in den klassischen Fußballnationen schon sehr, sehr stark über Sieg und Niederlage geht. Natürlich sieht man um die deutsche Nationalelf, die vergangenen paar Jahre waren die Ergebnisse nicht gut, aber auch die Stimmung schlecht und so weiter. Und ich glaube auch, ja, lasst Deutschland die ersten 2 Spiele gerade in dieser schweren Gruppe gewinnen, dann sind alle wieder auf einmal begeistert und Feuer und Flamme. Und ich habe schon das Gefühl, dass nach dem 7-1 gegen Lettland die Stimmung auf einmal spürbar besser ist, obwohl das jetzt natürlich überhaupt kein Gradmesser ist, ein Freundschaftsspiel gegen Lettland.
Was dürfen Leserinnen, die sich vielleicht im Moment noch nicht so sicher sind, weil sie jetzt noch keinen Eindruck haben, was dürfen sie noch erwarten? Kannst du uns ganz kurz nur in Stichpunkten durch den Inhalt der Heimspiele führen? Was sollte vielleicht noch erwähnt werden?
Was Sie auf jeden Fall auch erwarten können, sind nicht nur längere Texte, sondern vor allem allen Dingen auch viele Kurzelemente. Wir haben tolle Fotostrecken, zum Beispiel von Geflüchteten, die in Istanbul versuchen, Fußballprofis zu werden. Wir haben eine Art Fußballmuseum, wo durch ganz tolle Illustrationen prägnante Momente der Fußballgeschichte, die erste rote Karte zum Beispiel, dargestellt werden. Wir haben Fußballworte, ja, die also bestimmte Ausdrücke, die es nur im Fußball gibt, in den ganz vielen verschiedenen Ländern. Also ich glaube, wir haben wirklich einen Rundumschlag, der vielfältig ist, der sowohl in die Tiefe geht als auch in die Breite. Und ich glaube, da können sich Leute, die sich dafür interessieren, schon drauf freuen.
Das kann ich nur bestätigen. Ein wunderbares Buch. Zwei Themen noch. Natürlich lässt sich die Pandemie nicht wegdiskutieren. Das soll auch auf keinen Fall passieren. Nun ist die Kapazitäten in den Stadien bekannt gegeben worden. Wir werden in Budapest ein volles Stadion haben. In den anderen Stadien eher nicht. Da wird eher nur teilweise die Stadien gefüllt werden. Wie siehst du das? Bist du mehr derjenige, der sagt, Mensch, eigentlich ist das Wahnsinn, wenn man sich bewusst ist, dass wir eine Pandemie haben und die werden wir auch nach dem Sommer noch haben? Oder sagst du eher, nein, das ist schon verständlich, wenn man bedenkt, so eine EM wird in Ungarn wahrscheinlich zukünftig eher unwahrscheinlich sein und deswegen soll die Chance genutzt werden, dass man so viel wie möglich Fußballfans in Ungarn auch die EM sehen können?
Ja, also das sage ich jetzt tatsächlich nur absolut als Laie und Privatperson. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man jetzt Zuschauer zulässt, auch in größerer Menge, einfach weil ich denke, es ist jetzt nun mal so, dass die Pandemie jetzt stark auf dem Rückzug ist. Klar, wir wissen alle nicht, welche Mutante als nächstes auftritt, ob jede Impfung wirkt und so weiter und so fort. Ich denke nur auch, wir kommen jetzt ja langsam dahin in vielen europäischen Ländern, dass alle, die eine Impfung haben wollen, auch eine haben. Wir sind noch nicht ganz da, aber es ist auf dem Weg. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt muss auch das normale Leben immer mehr zurückkehren. Dazu gehören für mich auch Fußballfans in den Stadien. Denn ja, in 2 Jahren wird ja immer noch irgendwer Corona haben. Und deswegen kann jetzt aber nicht das gesamte Leben für eine unübersehbar lange Zeit stehen bleiben.
Zweites noch das Thema Nachhaltigkeit. Es gab viel oder gibt auch viel Kritik an dem Reiseaufwand. Auf der anderen Seite haben wir eben diesmal eine EM ohne flächendeckenden Stadionneubau. Wie ist deine Sichtweise so auf die Kritik Reisen, Nachhaltigkeit?
Ach, ich glaube, ich meine, es gibt ja auch bei uns im Heft diese Episode, die beschrieben wird, dass Michel Platini, als er diese Idee zum ersten Mal vorgestellt hat, 2012 gesagt hat, ja, ist doch alles kein Problem, es gibt doch Billigflieger, Leute, alles gut. Damals konnte man das noch sagen, jetzt wird man Billigflieger, glaube ich, nicht mehr so öffentlich abfeiern. Wenn ich jetzt aber ehrlich bin, ich finde Reisen so wichtig, sowohl für den persönlichen Horizont, für das, was man erleben kann, für Erfahrungsaustausch, überhaupt für ein intensives Leben, dass ich mir ganz, ganz schwer damit tue, Reisebewegungen zu kritisieren, egal von wo nach wo. Es ist klar, dass es die Umwelt belastet und dass da was passieren muss. Ich glaube, da sind sich mittlerweile fast alle einig. Nur ich glaube, durch die Pandemie ist dieses Turnier da jetzt ein bisschen von dieser Kritik, finde ich, ausgenommen. Es werden nun mal nicht massenweise Fans quer durch Europa fliegen. Das ist dann ja einfach jetzt Realität. Ansonsten muss man ja im weiteren Verlauf natürlich vielleicht schauen, wenn man die nächsten Turniere organisiert, wie sorgt man dafür, dass jetzt nicht alle mit 20 Euro Flügen quer durch den Kontinent fliegen. Ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, die 20 Euro Flüge haben natürlich aber auch zu einer großen Demokratisierung des Reisens beigetragen. Ich finde, man muss sich trotzdem dabei die Frage stellen, wie schaffen wir es, das Reisen weiterhin demokratisch zu halten und umweltverträglich. Also für mich sind das schon die beiden Aspekte, die mitgedacht gehören. Und jetzt, wenn man jetzt nur komplett den Umweltschutz denkt, ja, werden wir alle irgendwann zu Hause vor unseren Laptops sitzen. Ich finde, da darf man auch nicht rauskommen.
Letzte Frage, Nick, du als Fußballfan, wer wird die Überraschung der EM 2020 und wer wird der Turniersieger?
Turniersieger würde ich doch einfach auf Frankreich setzen. Mir fällt jetzt nichts Klügeres ein. Das ist für mich die beste Mannschaft. Wenn ich jetzt jemand anders nennen würde, müsste ich irgendwie mich arg verbiegen oder mir irgendwas zurechtbiegen. Ich glaube, eine Überraschung kann für mich Dänemark werden. Also auch deren Spiel, deren 1:1 gegen Deutschland. Ich glaube, diese mittelgroßen Mannschaften, so würde ich sie mal bezeichnen, die aus der zweiten, vielleicht nicht die aus der dritten Reihe, die haben definitiv das Potenzial, auch gerade, weil sich ja bis zu die ersten 3 Mannschaften aus der Gruppe rausqualifizieren, da ganz weit nach vorne zu kommen und die so einen stabilen Kern haben, wie zum Beispiel eben Dänemark, die haben für mich eine Chance. Klar kann man jetzt sagen, es gibt vielleicht auch irgendwie Mannschaften wie Ungarn, Finnland oder so, die man komplett nicht auf der Rechnung hat. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine Mannschaft aus der dritten nach vorne schafft. Das sehe ich nicht wirklich.
Vielen Dank, Nick, dass du uns einen Einblick in das Buch Heimspiele gegeben hast. Das ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung für nur 1,50 Euro zu erwerben gibt und ein fantastischer Reiseführer durch die europäische Fußballkultur ist. Nick, ich wünsche dir eine fantastische EM und nochmal herzlichen Dank für ein wunderbares Buch und die Zeit, die du hattest, um dieses Buch und deine Arbeit im Podcast vorzustellen.
Danke dir auch, Dani, und ja, hat mich gefreut.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.